Schriftlesung kommt heute aus dem Psalmen. Das ist der Psalm 37, die Verse 1 bis 7. Scheinglück der Gottlosen, ein Psalm Davids. Erzürne dich nicht über die Bösen, sei nicht neidisch auf die Übeltäter. Denn wie das Gras werden sie bald umgehauen und wie das grüne Kraut werden sie verwelken. Vertraue auf den Herrn und tue Gutes. Bleibe im Land und übe dich in der Treue. Habe deine Lust am Herrn. Er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird dir es wohl machen und wird deine Gerechtigkeit wie das Licht hervorbringen und dein Recht wie den Mittag. Sei still vor dem Herrn und warte auf ihn. Erzürne nicht über den, dessen Weg gelingt, über den Mann, der seinen Mutwillen treibt. Soweit die Schriftlesung.
Ja, ich darf euch alle recht herzlich begrüßen. Freue mich über die Einladung zum vierten Advent und habe heute einen Predigttext mitgebracht, den wir gerade eben gehört haben, Psalm 37, Vers 7. 37, Vers 7, sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Ich hoffe, man versteht mich gut. Ich war die letzte Woche sehr erkältet und die Stimme war zum Teil nicht mehr so da, aber ich hoffe, dass es heute Morgen so ist, dass man es verstehen kann. Wenn jemand es nicht versteht, melde dich gleich und dann kann ich versuchen, lauter zu sprechen. Ja, die Adventszeit, eine Zeit der Stille, Einkehr, eine Zeit auch der Umkehr. Traditionell ist die Adventszeit ja eine Fastenzeit und ich muss euch sagen, ich habe es dieses Jahr wieder mal nicht geschafft. Es war wieder genau wie immer, der Terminkalender war voll. Letzten Donnerstag war ich eingeladen am Taunus oben im Rotary Club. Da waren die ganzen Reichen, ja, die vom Fraport Vorstände und Banker. Und dann habe ich mit denen Weihnachtslieder gesungen. Und die haben sich hinterher bedankt, die haben laut mitgesungen. Aber es ist halt immer wieder anstrengend, bis man alles da oben hat und dann diese Termine wahrnimmt. Ein Pfarrer sagte einmal, der wurde gefragt, wie geht es Ihnen denn in der Advent- und Weihnachtszeit? Müsste doch eigentlich die schönste Zeit für Sie sein, die ganzen Adventfeiern, Weihnachtsfeiern. Und dann sagte er, ach, es geht so, ich hetze von einer Besinnung zur nächsten. Auf dieser Weihnachtsfeier las eine Frau ein Gedicht vor. Markt und Straßen stehen verlassen, still erleuchtet jedes Haus. Wir kennen viele, sinnend gehe ich durch die Gassen. Alles sieht so festlich aus. Und ich dachte, das muss auch schon lang her sein. Markt und Straßen stehen, also gestern war zumindest in Frankfurt alles andere als Markt und Straßen stehen verlassen. Ja, aber selbst wenn man es schafft, zur Stille zu kommen, dann merkt man, die Gedanken gehen ja weiter. Jemand erzählte mir, dass er jetzt eine stille Zeit in einem Kloster in Bayern gemacht hat, am Chiemsee. Und er sagt, das war so ruhig, abends, als die Touristen weg waren. Keine Autos, keine Flugzeuge, nichts. Aber jetzt merkt man erst, wie laut es hier innen drin ist. Im Gehirn, und da gibt es keinen Ausknopf, wo du das einfach mal ausschalten könntest. Es gibt auch keinen leiser Knopf, wo du das zumindest mal leiser stellen könntest. Im Gegenteil, je ruhiger es außerhalb wird, desto lauter werden die Stimmen. Das kann auch einer der Gründe sein, warum die meisten Menschen gar nicht so scharf drauf sind, in die Stille zu kommen. Ja, Psalm 37 ist ein Psalm Davids, aber wir merken, wenn wir diesen Psalm ganz lesen, es ist eine Zeit, also David hat diesen Psalm offenbar in einer Zeit geschrieben, in der es alles andere als still war. Es sind große Turbulenzen. Wir wissen nicht genau, um was es geht, es macht auch gar nichts, aber wir können rauslesen, dass der David hier eine sehr, sehr turbulente Zeit erlebt. Es ist dauernd hier von Gottlosen die Rede, also das heißt von Menschen, die sich um nichts kümmern, die so ihre eigenen egoistischen Vorstellungen leben, rücksichtslos und die ihm zum Teil auch ans Leder wollen. Es ist immer wieder von Feinden die Rede. Vielleicht war es die Zeit, als sein eigener Sohn Absalom eine Palastrevolution veranstaltet hat und die eigenen Leute, die eigenen Verwandten, ja sogar der eigene Sohn sich gegen ihn gestellt hat und er auch nicht wusste, wie das Ganze ausgeht. Und dann ist es so schön, dieser Psalm ist sehr turbulent. Mitten in diesem Trubel scheinen auf einmal Lichter auf. Und eines, so ein wunderbares Licht, ist der Psalm 37, Vers 7. Sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Und interessanterweise wird dieser Vers eingerahmt von dem Wort, entrüste dich nicht. Entrüste dich nicht, so fängt der Psalm an. Und sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Entrüste dich nicht über den, dem es gut geht und der macht, was er will, der seinen Mutwillen treibt. Also offenbar war David auch innerlich aufgewühlt. Er hätte gerne Rache geübt an diesen Feinden, die ihn bedrängen. Er hätte sie gerne am Boden gesehen. Und dann kommt dieses Wort, sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Und lasst uns diesen Vers heute Morgen einmal ins Zentrum stellen. Ich habe eine Vorbemerkung dazu und dann drei kurze, aber wichtige Punkte, die alle um dieses eine Psalmwort kreisen. Vorbemerkung. Luther sagt mal, die ganze Bibel ist Gottes Wort. Aber es ist nicht alles Gottes Wort für dich. Es gibt Situationen, da sind bestimmte Gottesworte für uns nicht gedacht. Im Gegenteil, da muss man sogar Abstand nehmen. Und hier dieser Psalm 37, Vers 7, soll ganz bestimmt kein Ruhekissen für Faulenzer sein. Das will ich als Vorbemerkung. Denn es gibt Menschen, und leider muss ich die Vorbemerkung machen, weil ich es auch in Gemeinden immer mal wieder erlebt habe, aber jetzt, ich glaube hier eher weniger, wenn ich euch so ansehe. Aber ich habe immer wieder erlebt, dass solche Verse genommen werden als Ruhekissen für Menschen, die einfach zu faul sind, Dinge anzupacken, die sie tun sollen. Wer da weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Also wenn du Schmerzen hast, ist dein Weg zum Arzt. Wenn du Beklemmungsgefühl in der Brust hast, heißt es nicht, warte auf den Herrn, dann heißt es, ruf die 112. Wenn du betrogen, bestohlen oder angegriffen wirst, kannst du Anzeige erstatten. Alles, was legal möglich ist, können wir auch tun. Wir müssen uns als Christen nicht automatisch alles gefallen lassen. Wenn du in deine Wohnung kommst und siehst, dass da sich einer zu schaffen macht, wirst du ja auch nicht sagen, sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Dann sagst du, ja, bis die Polizei kommt, so lange warte ich. Oder was ich auch oft erlebe, dass es Menschen in den Gemeinden nicht gut geht und sie zu stolz oder vielleicht auch zu bequem sind, sich Seelsorge und Hilfe zu holen. Viele Christen kämpfen mit psychischen Problemen und wissen nicht, dass es professionelle Hilfe gibt, die man auch in Anspruch nehmen kann und auch in Gottes Namen in Anspruch nehmen soll. Und ich will auch zum Schluss, ja, ich glaube nicht, dass ich mich aus dem Fenster raushänge, auch Israel hat das Recht und die Pflicht, sich zu verteidigen. Auch wenn dann die Mittel sicherlich in dem einen oder anderen, ich bin nicht Greta, die jetzt Expertin ist für die ganzen Geschichten, aber ich weiß, dass es auch das Recht und das Pflicht gibt, sich zu verteidigen, wenn man von terroristischen Organisationen angegriffen wird. Ich sage gestern in Frankfurt den Spruch, Palästina Befreiung, und unten hat jemand geschrieben, von den Terrororganisationen. Ja, und so ist das hier auch. Also wenn man was tun kann, Gott hat uns unsere Hände gegeben, er hat uns unsere Beine gegeben, er hat uns unseren Kopf gegeben, und was wir tun können, das sollen wir auch tun. Und das ist auch unsere Pflicht. Also ich hoffe, dass die Vorbemerkung bei euch überflüssig ist, aber ich will es trotzdem erwähnen, dass man sich auf Gottes Worten nicht dann ausruhen kann, wenn es ein Ruhekissen für Faulheit ist oder Trägheit und man Dinge nicht tut, die man tun soll. Aber jetzt wenden wir uns dem Vers selbst zu, sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Es ist erstens ein Vers für Leute, die etwas tun oder reden, obwohl sie stille sein sollen. Es ist interessant, ich habe ja mal überlegt, gibt es eigentlich viele Bibelgeschichten, wo jemand etwas tun soll und tut es nicht aus Trägheit? Gibt es, aber nicht so viel. Aber es gibt sehr viele Bibelgeschichten, wo Menschen, die nichts tun sollen, irgendwas machen. Ich bringe nur mal Beispiele, da könnte man eine ganze Bibelwoche drüber halten. Abraham und Sarah, sie bekommen von Gott das Versprechen, Sarah wird schwanger werden und noch einen Sohn gebären. Aber Sarah war 90 und der Abraham war 100. Da war das nicht auch damals unmöglich. Und dann ist der Abraham nicht still, der ist nervös. Nächste Woche 90. Geburtstag. Uiuiui, also das klappt nicht mehr. Und was macht er? Er macht etwas, was er nicht tun soll. Er nimmt seine Magd Hagar und zeugt mit ihr einen Sohn Ismael. Das war nicht der Plan Gottes. Da hat Abraham etwas getan, was er nicht tun sollte. Und er hat sich viel Ärger mit dieser Geschichte eingebracht. Oder 1. Samuel 13, Vers 8. Saul war gerade kürzlich zum König gesalbt worden, der König Saul. Und jetzt geht es los, seine erste große Schlacht gegen die Philister. Und was macht man, bevor die Schlacht beginnt? Man bringt erst, zumindest in der damaligen Zeit, ein Opfer dar. Nun war der Saul aber nicht aus dem Geschlecht Aarons, wo die Priesterschaft herkam, sondern er war ein Nachkomme von Benjamin. Sag ich es richtig? Ja, Benjamin. Und dann wartet er auf den Samuel, der also das Opfer darbringen soll. Und was passiert? 13, Vers 8. Da wartete er 7 Tage bis zu der Zeit, die von Samuel bestimmt war. 7 Tage hat er gewartet, der Samuel kam nicht. Die Philister haben sich schon gerüstet, die waren mit neuester Waffentechnik ausgerüstet. Und als Samuel nicht nach Gilgal kam, begann das Volk von Saul wegzulaufen. Es brennt. Da sprach er, bringt her das Brandopfer und das Dankopfer. Und er brachte das Dankopfer da. Und als er das Brandopfer vollendet hatte, siehe, da kam Samuel. Und der Samuel sagt, was hast du getan? Und dann sagt Samuel ihm das Gericht an. Also hier eine sehr eindrucksvolle Geschichte, wie jemand etwas aus verständlichen Gründen, die Zeit eilt, die Feinde sind schon da, das Volk läuft schon weg, jetzt mach's schnell, obwohl du es nicht darfst. Und er hat sein Leben ins Verderben geführt. Oder denken wir nur an die Leidensankündigung Jesu. Er sagt 3-mal seinen Jüngern, dass er leiden und sterben wird. Sie verstehen es nicht. Und als es dann soweit ist und Jesus im Garten Gethsemane verhaftet wird, sind die Jünger nicht still, zumindest Petrus nicht. Er reißt sein Schwert raus und haut dem einen Gerichtsdiener, Malchus hieß er, sein Ohr ab. Und Jesus sagt, stecke dein Schwert in die Scheide zurück, denn das ist nicht Gottes Weg, es ist dein eigener Weg, den du hier gehst. Und jetzt noch ein letztes Beispiel, man könnte noch viele bringen. Jesaja 7, Vers 4, Ahas, der König von Jerusalem, war in einer schwierigen Situation, es waren Koalitionen gegen ihn. Und dann soll er stille sein, bekam von den Propheten Jesaja den Auftrag, stille zu sein, nichts zu machen, auf den Herrn zu vertrauen. Aber was macht er? Er ruft den Assyrerkönig zur Hilfe an und er muss es bitter bezahlen. Ja, also dieses etwas tun, obwohl wir stille sein sollen, ist offenbar viel weiter verbreitet, als dass wir Dinge nicht tun, die wir tun sollen. Es gibt sicherlich faule Leute, aber ich glaube, die meisten sind eher so gestrickt, dass man irgendwas machen will. Und sagst du, das ist lange her, die Geschichten bestimmt, mit dem Assyrerkönig und dem Saul und den Philistern, aber es sind sehr aktuelle Dinge und da kann sich jeder auch seine aktuellen Beispiele selber denken. Also ein Vers für Leute, die etwas tun oder reden, obwohl sie stille sein sollen. Sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Ich gehe jetzt aber zweitens noch einen Schritt weiter. Es ist ein Vers für Leute, die etwas tun wollen, aber nichts mehr tun können. Ich meine, der Abraham, der Saul, der König Ahas, der Petrus, die haben ja noch irgendwas gemacht, auch wenn es falsch war. Aber am schlimmsten sind Situationen, wo wir was tun wollen und können gar nichts mehr tun, weil alle Seiten verbaut sind. Psalm 37 ist offenbar so eine Situation, wo der David in der Lage ist, nichts mehr tun zu können, außer sich zu entrüsten und Rachegedanken nachzugehen. Vers 7: Entrüste dich nicht über dem, dem es gut geht, der seinen Mutwillen treibt. Der macht, was er will, und der David kann sich nicht wehren. Vers 12: Der Gottlose droht dem Gerechten und knirscht mit den Zähnen wider ihn. Vers 14: Die Gottlosen, also dann geht es weiter, die drohen nicht nur, sie ziehen das Schwert und spannen den Bogen, dass sie fällen den Elenden und Armen und morden den Frommen. Und dann noch Vers 21, der Gottlose macht Schulden und bezahlt nicht. Also das sind eigentlich so eine ganze Palette von Bosheit, die hier einem Menschen wie dem David entgegenschwappt. Und das Schlimme ist, wenn man nichts dagegen tun kann. Das ist eine elende Lage, leiden und nichts tun können. Ich habe kürzlich einen Bericht gesehen über Menschen, das ist ja unvorstellbar, die im Osten der Ukraine liegen, die seit 3 Jahren im Keller wohnen und nicht wissen, ob sie den Tag überleben. Und man merkt diesen Leuten an, das Schlimmste an dieser Situation ist, dass sie nichts tun können. Sie haben den meisten nicht mal das Geld, um zu fliehen. Von Feinden bedrängt und nichts tun können. Ja, und auch hier ist die Bibel voll mit Geschichten, die genau das widerspiegeln. Josef war unschuldig im Gefängnis gegen den Potiphar, der ihn da verklagt hat, obwohl er gar nichts gemacht hat. Keine Macht, er war ja Sklave, landet im Gefängnis. Dann endlich kommt ein Lichtblick, der Mundschenk des Pharao wird begnadigt und Josef sagt zu dem Mundschenk, denk doch an mich, wenn du vor dem Pharao bist. Und dann muss er erleben, der Mundschenk hat ihn vergessen. Und dann gehen die Tage, die Monate, die Jahre dahin in der Dunkelheit. Und ich glaube, dass der Josef auch irgendwann mal den Gedanken hat, hat Gott mich auch vergessen? Muss ich hier im Gefängnis jetzt vermodern? Ja, da denke ich an einen Geschäftsmann, ich kenne ihn nicht persönlich, ich habe das Zeugnis gesehen im Evangeliumsrundfunk, der hatte eine Kette von Restaurants und er hatte offenbar bösartige Konkurrenz, die haben seinen Ruf geschädigt. Da wurde immer Gerüchte gestreut, ja, da ist die Hygiene ist nicht in Ordnung, dabei war das Gesundheitsamt da, alles okay. Und er sagt, das Schlimme war, du kannst ja juristisch vorgehen gegen sowas, aber ich habe nichts in der Hand gehabt. Es war immer so unterschwellig, irgendwo lief irgendwas und ich wusste, da braut sich was Böses zusammen. Und es ging um seine geschäftliche Existenz. Rufmord ist was ganz Schlimmes und Verleumdung. Du sollst kein falsches Zeugnis reden wider deinen Nächsten. Das ist ein Gebot genau in diese Richtung hinein. Und er sagte, dann konnte ich irgendwann gar nichts mehr machen, als nur noch stille zu sein und auf den Herrn warten. Und er gab dann ein wunderbares Zeugnis, wie der Herr auf so einem ganz merkwürdigen Weg, den er gar nicht vorher gedacht hatte, ihm auf ganz wunderbare Weise geholfen hat. Oder ich denke an die verfolgten Christen, die Furchtbares erleiden und auch sich nicht wehren können, wenn du da von der Polizei abgeführt wirst, in irgendein Arbeitslager verschleppt wirst in Nordkorea und da dann deinen Wärtern ausgeliefert bist und da passieren Sachen. Es gibt kein Verbrechen, das noch nicht von Menschen begangen wurde, so abscheulich das auch ist. Und da ist es schwer zu sein, stille zu sein und auf den Herrn zu warten. Und jetzt kommt der zweite Teil, sei stille dem Herrn, warte auf ihn. Wir haben Adventszeit, Advent heißt, wir warten auf die Ankunft Jesu. Passiert denn noch etwas oder bin ich dieser Situation ausgeliefert? Muss ich im Gefängnis zermodern? Hat Gott mich vergessen, denkt Josef. Bin ich meinen Verleumdern ausgeliefert, denkt der Geschäftsmann. Haben denn diese Diktatoren nie mal irgendein Ende? Gibt es denn überhaupt keine Instanz, die denen mal ins Handwerk greift, denkt die verfolgte Gemeinde? Und wenn noch etwas passiert, warum dauert es dann so lange? Und jetzt bin ich beim letzten und schönsten Punkt. Das Warten hat ein Ende. Warte auf ihn, hier steht nicht, warte auf ihn auf den Sankt-Nimmerleins-Tag. Gott greift ein. In einem alten Lied heißt es, wenn die Stunden sich gefunden, bricht die Hilf mit Macht herein. Und zwar plötzlich und schnell. Israel wartete seit Abraham 2000 Jahre auf den Erlöser, der der Schlange den Kopf zertritt, eine ganz alte Verheißung. 2000 Jahre und was da alles passiert ist an Katastrophen und an Hoffnungslosigkeiten. Dann war der König Herodes an der Macht, da war es ganz unten. König Herodes, also Chaos im Land. Und dann ganz plötzlich heißt es, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Als die Zeit erfüllt war, heißt als es Zeit war. Und dann war er da. Und dann ist es nicht 1000 Jahre gedauert, sondern dann heißt es, euch ist heute der Heiland geboren. Jetzt, heute, er ist da. Und so ist das, dass wenn Gott lässt auf sich warten, aber wenn er dann handelt er richtig. Dann gibt es keine halben Sachen. Dann gibt es nicht ein Zögern und Zaudern, sondern dann kommt meistens ganz, ganz viel zu schnell, für viele viel zu schnell, dann passiert auf einmal etwas. Vielleicht bist du krank und schwach und wartest auf deine Beerdigung und plötzlich wirst du verwandelt in Herrlichkeit. Und in 1. Korinther 15, da steht sogar dieses Wort. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle sterben. Vielleicht können wir sogar unsere Beerdigung, wenn wir es wüssten, könnten wir sie vielleicht sogar abbestellen. Denn wir werden alle verwandelt werden. Und jetzt, das dauert keine 1000 Jahre, dasselbe plötzlich in einem Augenblick. Bam. Ja, da ist ein Christ in schwerer Bedrängnis, wie Paulus und Silas im Gefängnis. Ich denke da wieder an unsere verfolgten Geschwister. Unschuldig eingesperrt, Apostelgeschichte 16. Dann singen sie, es passt noch gar nichts passiert. Und dann heißt es in Kapitel 16, Vers 26, plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben. Ganz unvermittelt, nicht, hat sich nicht angekündigt, sodass die Grundmauern des Gefängnisses wanken und sie sind frei. Ja, und jetzt will ich mal was Schönes sagen. Die Gemeinde wartet ja auch seit 2000 Jahren. Israel musste seit Abraham 2000 Jahre warten. Wir warten auch 2000 Jahre. Und dann kommt der Tag des Herrn ganz plötzlich. In 1. Thessalonicher 4, Vers 17 steht das Wort, das Luther mit entrückt übersetzt. Man kann es auch übersetzen mit weggerissen. Also etwas, was ganz plötzlich geschieht und schnell in den Wolken des Himmels. Und dann werden wir Jesus sehen, wir werden verwandelt werden und wir werden dann sein Leib sein, der wir jetzt schon sind, aber in sichtbarer Weise. Und noch eine Stelle in Offenbarung 1, Vers 1. Da steht, dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Und viele sagen in Kürze, naja, dann müsste doch eigentlich nach der Offenbarung hier schon ein paar Jahre später das alles passieren. Aber man kann es auch übersetzen, was sehr schnell passieren wird. Also wenn diese Ereignisse mal anfangen, dann wird das nicht 1000 Jahre dauern, sondern dann wird der Tag des Herrn wird ganz plötzlich wie ein Dieb in der Nacht hereinbrechen. Also Gott kann seine Kinder lange warten lassen und vielleicht wartest du lange, dann lass dir heute Morgen mal nicht von mir, sondern vom Herrn, auferstandenen Herrn selber sagen, wenn ich in deinem Leben eingreifen werde, dann wird es ganz schnell, dann wird es ganz plötzlich, es wird überraschend sein und es wird für dich eine große Freude sein. Sprichwörter 8, 10, Vers 28 steht, das Warten der Gerechten wird Freude werden. aber der gottlosen Hoffnung wird verloren sein. Gott kommt spätestens rechtzeitig. Das sagt mal jemand. Und so will ich euch Mut machen heute Morgen, wenn du warten musst, wenn du unbedingt was tun willst und du weißt, es ist falsch, tu es nicht. Wenn du nichts mehr tun kannst, dann warte auf ihn und blick nach vorne. Wenn die Stunden sich gefunden, bricht die Hilfe mit Macht herein. Und ich schließe mit einem wunderbaren Vers von Paul Gerhardt aus einem Lied, das eigentlich unbekannt ist, aber eines der schönsten Lieder von Paul Gerhardt. Das heißt, du bist ein Mensch, das weißt du wohl. Und da heißt es im letzten Vers, du bleibe still und lege dich in deines Vaters Arme. Bitt ihn und flehe, bis er sich dein, wie er pflegt, erbarme. So wird er dich durch seinen Geist auf Wegen, die du jetzt nicht weißt, nach wohlgehaltenem Ringen aus allen Sorgen bringen. Amen.